Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Langsam aber sicher wird es eng und die Sorgen, die wir uns über Borussia Mönchengladbach machen müssen, werden immer größer. 0:3 Heimniederlage gegen den SC Freiburg. Der Vorsprung auf die Abstiegszone ist kleiner geworden. Willkommen zum Krisengespräch im Pfostenbruch. Ich bin Kevin und zugeschaltet ist Jan-David Busch, Freund des Hauses und besser bekannt als Buschis Borussia. Grüß dich, hi.
Grüß dich, Kevin. Vielen, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr auf das Gespräch heute.
Die Situation um unseren Herzensverein, sie nimmt nämlich immer dramatischere Züge an. Roland Wirkus leidet auf der Tribüne, es entsteht ein Meme, was wirklich bitterböse ist. Das Stadion schon zu 20% leer, als die Mannschaft dann völlig zu Recht den Ärger der Fans auch abbekommt. Jonas Omlin, unser Kapitän, mit einem wachsweichen Interview bei Sky. Ich habe diesen Ostersamstag sowas von gehasst. Ich mache mir große Sorgen um Borussia. Buschi, wie geht's dir?
Ja, mir geht's genauso, also zu 100%. Und was mich gestern noch sogar noch traurig gestimmt hat, ist, ich hatte das Gefühl, dass Freiburg auch 50% gereicht hat, um uns mit 3-0 zu Hause abzufrühstücken. Ja, und die Mannschaft sich einfach über sich ergehen lassen hat. Und allgemein, ob es die Mannschaft ist, der ganze Verein liefert aktuell einfach gar kein gutes Bild ab. So wie kommunikativ, fachlich gesehen, ist das ein Armutszeugnis aktuell.
Und genau das werden wir jetzt noch en Detail analysieren. Wir brauchen auch jetzt aber erstmal nicht Minute für Minute die Partie analysieren. Lass uns auf das Wichtigste fokussieren. Kurzer Blick auf die Aufstellung gegen den SC Freiburg. Im Vergleich zu Heidenheim, 2 Wochen sind ja vergangen zwischen den beiden Spielen. Itakura für Wöber in die Innenverteidigung gerückt. Netz für Leiner reingekommen. Dafür natürlich Skelly von links auf rechts geschoben. Kone fällt mit Muskelfaserriss aus. Womöglich bis Ende der Saison, ist natürlich auch eine absolute Hiobsbotschaft. Er war aber in Heidenheim ja sowieso erst von der Bank gekommen, deswegen die dritte und dann auch wichtigste Änderung. Jonas Omlin zurück im Tor für Moritz Nikolas. Zum ersten Mal seit dem zweiten Spieltag steht der Kapitän wieder im Kasten und es war die falsche Entscheidung, würde ich erstmal so forsch behaupten. Er sieht nämlich sowohl beim 0-1 als auch beim 0-2 ganz schlecht aus.
Ja, also ich kann mich jetzt nicht hier hinstellen und sagen, ich hätte Omlin nicht ins Tor gestellt, weil ich hab schon irgendwo auch gesehen oder Argumente dafür gesehen, ihn aufzustellen. Er ist nun mal unser Kapitän, er ist nun mal eine Führungsfigur und auch in der letzten Saison, als es gar nicht lief, hat er sich Thuram gepackt und ich glaube, im Anschluss haben wir dann auch einen Sieg geholt. Aber natürlich gestern beim 1-0 muss er vielleicht rauskommen, dann sieht Skelly und Netz, also Netz fällt schon den Ball ab, Skelly kommt vielleicht zu spät, will ich gar nicht analysieren. Und beim 2-0, kurze Ecke, kann er halten. Aber da müssen wir auch ganz ehrlich sein, beim 2-0, das kann mir auch keiner mehr taktisch erklären, da ist gar kein Zugriff. Also der Merlin Röhl, der schießt den Ball komplett unbefreit aufs Tor. Ich habe sowas ganz, ganz selten mal gesehen, dass du an der 16er Kante ohne Druck so abschließen kannst. Ne? Und klar, Omlin kommt dann zu spät. Aber das ist wieder so eine der Entscheidungen, die dann katastrophal schief geht, ne, bei Borussia. Und das ist in den letzten Jahren halt öfters der Fall gewesen, dass ganz, ganz wichtige Entscheidungen sehr, sehr schief gegangen sind. Und das sehen wir auch jetzt wieder im Tor.
Ja, fix nochmal zum 0-1. Also da war die Hoffnung bei mir schon so gut wie gestorben. Es ist ja wirklich jedes Mal aufs Neue so, dass man sich dann schon die Hoffnung macht, hier Borussia gegen Freiburg zu Hause. Freiburg spielt jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel. Da muss man was holen, da kann man aber auch was holen. Aber nachdem ich gesehen habe, in welcher Gladbach-Artigkeit dieses Tor schon wieder fällt, ja, der Ball, der fliegt irgendwie abgefälscht durch den Strafraum, aber wie Omlin auf der Linie klebt und wie sich Skelly verhält, das ist für mich einfach schwach und das ist für mich ja so ein typisches Gladbach-Gegentor. Dann auch in der Phase danach einmal eine Szene, aus der ist nichts entstanden, aber Nico Elvedi hat, weiß ich nicht, 8 Meter Vorsprung auf den angreifenden Freiburger Spieler. Der Ball kommt auf ihn zu und er wartet so lange und am Ende sorgt das dafür, dass er den Ball verliert. Das ist so bräsig und so schwach, da ist einfach auch individuell so wenig Qualität gerade vorhanden und wir reden dann immer noch darüber, dass wir einen Max Wöber, der sicherlich charakterlich dieser Mannschaft hilft, aber ja offenbar sportlich so wenig, als dass er jetzt schon wieder auf der Bank sitzt. Und da braucht man dann auch gar nicht mehr drüber reden, ob wir in unserer Situation 10 bis 15 Millionen für den übrig haben. Wenn er nicht mal das Vertrauen bekommt, in so einer Situation diese Abwehr zusammenzuhalten. Itakura, Elvedi, kannst du eigentlich alle austauschen? Es ist zu wenig.
Ja, ich glaube, das habe ich gestern auch gesagt. ich habe, glaube ich, massiv den Fehler gemacht, auch ich selber, dass ich einfach den Kader von den Namen maßlos überschätzt habe. Maßlos überschätzt habe vielleicht auch. Und und auch in der Kaderzusammenstellung wurden Fehler gemacht. Ich meine, wir haben alle gehofft, dass Luca Netz und Ulrich auf der linken Seite als Linksverteidiger reicht. Nur wir sind natürlich Fans und hoffen natürlich immer aufs Beste. Nur es gibt halt Leute im Verein, die dafür bezahlt werden und das sehen müssen, dass du in der Viererkette mit Luca Netz nicht spielen kannst und Lukas Ulrich noch nicht weit genug ist. So. Und da ist halt wieder ein Fehler, massiver Fehler begangen worden in der Kaderplanung, dass das auf unseren Außenverteidigerpositionen einfach nicht reicht. Keiner konnte auch damit rechnen, dass Stevie Leiner jetzt überhaupt nochmal zurückkommt, zu unserem Glück. Ne? Vielleicht wird er auch nochmal ganz, ganz wichtig im Abstiegskampf. Dazu kommen wir ja vielleicht noch. Ne? Aber das ist auch wieder so ein Fehler, wo ganz, ganz entscheidende Leute komplett daneben lagen. Ne?
Nach dem 0:1 oder in dieser Phase, wo wir uns dann wieder fangen mussten, wurde Borussia vor allem dann gefährlich, wenn wir Umschaltsituationen kreiert haben. Reiz mit einer guten Szene im Strafraum, wo dann das Bein, ich glaube es war Gulde, noch dazwischen war. Das hätte gut und gerne das 1:1 sein können. Ansonsten vor allen Dingen aufgefallen sind die Eckbälle. Also da wurden einige sehr, sehr scharf vor den Kasten gezogen und Noah Atubolo für mich auch ein Torwart, der mich nicht wirklich überzeugt. Also ich finde, er klebt manchmal auch sehr auf der Linie und das hätte dann fast in der einen oder anderen Situation auch für uns ein Tor bringen können, aber es hat nicht sein sollen und ja, es war auch abgesehen davon viel zu uninspiriert und abgesehen von den Standards eben für Freiburg dann auch sehr leicht zu verteidigen. Oder wie hast du es gesehen, so in der Phase bis zur Halbzeitpause?
Ich hatte tatsächlich in den ersten Minuten bis zum Gegentor eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Ich habe das Gefühl, wir hatten ein bisschen Tempo drin, auch so ein Willen habe ich gesehen, irgendwie ein gutes Spiel zu machen. Dann hast du ja ein paar Eckbälle, dann fällt halt leider das 1:0. Auch danach ging es noch. Aber ich hatte halt nie so wirklich das zwingende Gefühl, wir schießen gleich ein Tor. Und ich habe jetzt auch keine, das können andere Leute besser bewerten, die mehr in der Taktik drin sind, aber kannst du vielleicht auch mal was zu sagen. Ich habe jetzt auch nicht unbedingt eine klare Spielidee gesehen. Also ich wusste jetzt nicht, was spielen wir denn überhaupt? Spielen wir nur lange Bälle auf Jordan, dem halt vorne wirklich jemand spielt, der die Schnittstelle herstellt zu ihm, weil er ist wie abgeschnitten gefühlt im Spiel. Klar hast du dann ein paar Ecken rausgespielt, klar hast du die Chance mit Reiz gehabt, aber ich habe nichts Zwingendes dann in der ersten Halbzeit gesehen. Aber ich finde, in der ersten Halbzeit kannst du halt noch so sagen, mit dem Auge zudrücken, das war irgendwie noch in Ordnung. So, aber da musst du halt aus der Kabine rauskommen und sagen, ey, Freiburg ist halt nicht gut drauf, wir haben jetzt keine gute erste Halbzeit gespielt, lass uns die jetzt wegkrachen. Und dass du dann so zusammenbrichst, ist halt ja, schwierig.
Obwohl wir eben da mit 0 Toren in die Halbzeitpause gegangen sind, fand ich es auch offensiv gar nicht so schlimm. Also wir hatten schon mal Auftritte, wo weniger ging, wo weniger Tiefe auch im Spiel war. Deshalb auch würde ich dir beipflichten, Freiburg hat ja gar kein überragendes Spiel gemacht. Also die haben auch jetzt nicht so die Sicherheit ausgestrahlt, bei Standard schon mal gar nicht, aber auch sonst haben wir ein bisschen Tiefe reinbekommen. Aber ja, die klare Spielidee, die habe ich auch nicht gesehen, die sehe ich allerdings auch schon seit Wochen nicht. Das war jetzt so eine Partie, so nach dem Motto, auch für Jordan, glaube ich, ganz schwierig und da sind dann seine Qualitäten vielleicht auch zu eindimensional, wenn es nur darum gehen kann, dass man ihn immer hoch anspielt und er dann auf nachrückende Spieler wartet. Vielleicht ist das auch ein bisschen zu wenig. Ja, kann man dann 4-5 Millionen für ausgeben, aber für mich ist Jordan eben kein Stürmer, den du über Wochen lang einsetzen kannst als Nummer-1-Stürmer. Und das ist natürlich auch schon ein hausgemachtes Problem, weil in die Saison zu gehen mit Schwanscherer und Jordan war auch schon zu wenig, weil du zu wenig Diversität hast. Also wenn dann einer wegbricht, was jetzt passiert ist, über Wochen, Monate, dann hast du ein Riesenproblem. Und das sehen wir auch anhand verschiedener Gegner. Jordan kann gegen manche Gegner richtig, richtig wertvoll sein, aber gegen manche andere geht dann auch wieder gar nichts. So wie in Heidenheim gestern, ja auch nicht so pralle gewesen gegen Freiburg. Aber dann bräuchtest du halt irgendwie auch mal ein paar Optionen. Ne? Dann hast du gleichzeitig das Problem, dass du so einen Fukuda quasi jetzt gerade auch nicht bringen kannst, weil die zweite Mannschaft kurz vorm Abstieg steht. Also dramatisch alles.
Ich kann dir nur beipflichten. Ne? Also Schwanscherer, Jordan, Ranos haben wir vor der Saison noch geholt, wo ich mich und der eigentlich in der Vorbereitung ganz gut gespielt hat. Im wichtigsten Vorbereitungsspiel, glaube ich, gegen Montpellier war das auch ein gutes Tor gemacht vor der Saison und spielt dann gar keine Rolle mehr, ne? Überhaupt keine Rolle mehr. Und dann im Winter, wo alle anderen Mannschaften nachlegen, bis auf der 1. FC Köln, weil sie nicht können. Und wir haben alle Mannschaften, glaube ich, sich in der Bundesliga zumindest mit einem verstärkt. Und du wusstest zu dem Zeitpunkt, Schwanscherer fällt noch aus. Du wusstest, Rahner spielt keine Rolle. Du wusstest, die zweite Mannschaft spielt um den Abstieg. Du wusstest, dass Fukuda vielleicht viel, viel unten aushelfen muss. Und dann sich nach dem Saarbrücken-Spiel hinzustellen, mit, also mein Lieblingsfreund Wirkus, zu sagen, ja, so ein bisschen die Qualitätsfrage muss gestellt werden, dann halt, da ist mir wirklich alles rausgebrochen. Also der Mann ist doch für den Kader verantwortlich. Ich höre seit 4 Transferperioden, seit Farke uns gefehlen, gewisse Qualitäten. Dann muss ich im Winter auch irgendwas versuchen. Also mir kann doch keiner erzählen, dass da nicht irgendein Stürmer auf dem Markt gewesen wäre, der uns weitergeholfen hätte. Dass da nicht irgendein Außenverteidiger auf dem Markt gewesen wäre, der uns weitergeholfen hätte. Einen Amiri hätte ich mit Kusshand genommen. Einen Außenverteidiger, der uns weitergeholfen hätte. Kann ich nicht verstehen. Kann ich wirklich nicht verstehen.
Vor allen Dingen, weil das Problem ja schon viel tiefer liegt, indem man Schwanscherer für 10 Millionen holt, sorgt das ja dafür, dass du finanziell dich vielleicht auch so weit einschränkst, dass dann auch kein anderer aus finanziellen Gründen drin ist. Weil diese Karte wird ja dann auch immer als Begründung herangezogen, dass wir natürlich da eben eine konservative Finanzpolitik haben. Was auch per se gar nicht schlimm ist. Dann verstehe ich aber nicht, warum wir verhältnismäßig so viel Geld in einzelne Spieler investiert haben. Und Schwanscherer ist natürlich ein Risiko, wenn du jemanden aus Tschechien holst. Ich glaube auch immer noch, dass das gut werden kann, wenn er jetzt mal über eine gewisse Zeit verletzungsfrei ist, weil die Scorerbilanz in den Spielen, in denen er dann auf dem Platz war, war ja gar nicht verkehrt. Aber es ist trotzdem ein Risiko und am Ende ist es einfach dann auch quantitativ zu wenig und das fällt uns auch in Spielen wie gegen Freiburg auf die Füße. Sprechen wir mal kurz über die zweite Halbzeit. Aus unserer Sicht ist da ja wirklich gar nichts Positives mehr zu erwähnen, denn dem Spiel wurde im Prinzip wenige Minuten nach Wiederbeginn der Stecker gezogen. 0-2, du hast es eben schon angesprochen, Röhl, er nimmt den Ball auf, darf in Seelenruhe am Strafraum entlang marschieren und den Ball dann ins kurze Eck schießen. Omlin sieht erneut ganz schwach aus, das haben wir schon geklärt, aber auch, dass er überhaupt da in dieser Seelenruhe daher marschieren darf, das ist schon das Problem und da hast du auch komplett recht. Also dieses Verteidigungsverhalten ist natürlich überhaupt nicht mehr zu erklären, nachdem Omlin ja den Schuss nach vorne prallen lässt, aber er lässt ihn ja hart und weit prallen, sodass es locker die Möglichkeit gäbe, dann noch irgendwie eine klärende Aktion, einen Fuß irgendwo reinzustellen, an irgendeiner dieser 5 bis 10 Sekunden, ehe dann der Ball im Tor einschlägt. Also in der Phase wusste ich, heute wird nichts mehr gehen.
Also gerade in der zweiten Halbzeit, ich habe sowas bei mir ganz, ganz selten erlebt. Ich habe ja das Spiel gestreamt über YouTube, aber ich habe das Spiel eigentlich nicht mehr gesehen. Also ich habe auf dem Bildschirm geguckt, aber ich war nicht mehr beim Spiel. Also keine Ahnung, ich könnte nicht sagen, wie es gelaufen ist, weil ich so einfach so leer war. Ich hatte schon so aufgegeben im Kopf, dass mich das Gefühl gar nicht mehr interessiert hat, was da auf dem Platz abgelaufen ist in der zweiten Halbzeit. Und das zweite Gegentor, wie gesagt, das ist einfach kein Abwehrverhalten. Und wo wir schon bei Merlin Röhl sind und bei Fehlern, wir waren ja mal sehr, sehr stark an dem Mann interessiert. Ich glaube, von 1-2 Transferperioden, da glaube ich, sollte 1,5 bis 2 Millionen Euro gezahlt werden, war uns zu viel. Und wenn ich den Mann jetzt bei Freiburg sehe, mit welcher Präsenz der durchs Mittelfeld geht, was der für eine Körperlichkeit hat, ich glaube jetzt auch schon Transfermarktwert hin oder her, aber schon über 10 Millionen, ist das auch wieder eine Entscheidung gewesen, wo ich mich frage, okay, warum spielt der Mann nicht bei uns? Ne? Ein Pacho damals, das ist jetzt kein Ding von Wirkus, aber war uns auch zu teuer. Der Mann wird jetzt mit Real Madrid in Verbindung gebracht, das ist einer der besten Verteidiger in der Bundesliga. Ne? Daran merkst du einfach, dass es peu à peu mittlerweile, ich wollte es nie einsehen, aber bergab mit dem Verein geht. Ne? Und das Spiel gestern, ich habe sowas wirklich, wie gesagt, bei mir noch nie erlebt. Dann kommt noch das dritte Tor, wo sich dann wieder über links Luka Netz und Hack ja nass machen lassen. Und dann gehst du 3-0 nach Hause und Freiburg hat einen entspannten Samstag. Muss noch nicht mal viel Energie aufbringen, um uns mit 3-0 nach Hause zu schicken oder 3-1 zu schenken zu Hause.
Die Röhl-Story ist natürlich auch tatsächlich ein Armutszeugnis für das Thema Händchen beim Scouting. Also wir sind an Spielern dran, die richtig gut geworden sind jetzt im Nachhinein. Pacho ist das andere Beispiel, der jetzt wahrscheinlich dann für 30 Millionen irgendwann gehen wird in naher Zukunft. Wir holen dann aber diese Spieler nicht, weil wir zu dem Zeitpunkt nicht bereit sind, irgendwie 2 Millionen auszugeben. Und ein paar Jahre zuvor wird ein Paulsen geholt für 4 Millionen. Dann werden jetzt Ranos verpflichtet, Ulrich verpflichtet, die natürlich immer noch zünden können, aber wo schon klar ist, dass der Weg zum wirklich richtig guten Bundesliga-Profi ein weiterer ist als für die genannten Leute. Deswegen, also wir haben völlig den Touch verloren beim Scouting und auf der Position übrigens, wenn wir jetzt Steffen Korrell mal ansprechen, haben wir ja schon keine Fluktuation, anders als auf der Trainerposition, anders jetzt als auch auf der Wirkungsposition. Also dementsprechend, das ist schon ein und derselbe Mann, der aber auch jetzt über die letzten Jahre komplett da seinen Touch verloren hat mit seiner Abteilung. Das ist dann auch zu wenig, gerade wenn du finanziell jetzt nicht auf Rosen gebettet bist, wenn es gesunder Status ist und da haben auch viele Leute viel Großes geschaffen, auch ein Rolf Königs natürlich, der das initiiert hat, ein Stefan Schippers, der da einen guten Job gemacht hat, aber trotzdem, wir haben eben hier nicht die Tore geöffnet wie in Leverkusen und so, wo da viel mehr möglich ist, wo man viel mehr ins Risiko gehen kann und dann gehört soweit auch dazu, dass wir auf der Position oder in dieser Abteilung eben ja nicht mehr so die Signale, die besten Spieler entdeckt haben für uns in den letzten Jahren.
Ein Paradebeispiel ist ja theoretisch auch noch Oskar Fraulo. Also du gibst einen Laszlo Benes ab zum HSV, der da der überragende Mann ist in der zweiten Liga. Oh gut, Oskar Fraulo macht jetzt bei Utrecht eine gute Figur, eine gute Figur, aber der ist doch auch noch weit weg von wirklich einem Top-Bundesligaspieler bei uns. Und das ist auch wieder so, wie du angesprochen hast. Du hast komplett das Gefühl verloren auf dem Transfermarkt, ne? Und ja, ich glaube, wir können ja kurz, ich weiß nicht, ob wir schon so weit sind, aber ich habe vor der Saison auch schon gesagt, uns fehlt die sportliche Kompetenz, breiter aufgestellt in den verantwortlichen Positionen. Ne? Und dann haben wir natürlich den Sommer erlebt, Don Rollo. Ich war einer der Ersten, der mitgemacht hat bei den Don Rollo, Chefkoch Rollo, weil wenn du die Transfers guckst, kannst du mehr oder weniger alle so machen. Ne? Und als Fan bist du natürlich sowieso, du hoffst immer das Beste. Aber ich habe natürlich auch gesagt, von reinen Kompetenzen her müssen wir uns viel besser aufstellen. Da wurde Schmadtke geholt, wo ich ihn eigentlich in der ersten Folge, wo ich das gehört habe, maximal angezählt habe, weil ich es nicht verstehen konnte. Aber dann natürlich lässt man sich dann auch so ein bisschen auch wieder einfangen. Ne? Weil du willst ja für den Verein nur das Beste und du drückst den, oder ich drücke ja auch den Leuten jetzt im Sommer den Daumen, die da in der Verantwortung sind. Ich will nicht, dass wir absteigen. Ich will nicht, dass wir runtergehen. Ich will nicht, dass es noch tiefer runtergeht. Ich will nur das Beste. Und ich sehe das aber aktuell in der Konstellation nicht, wie wir aufgestellt sind, dass es besser wird. Oder kannst du mir Argumente liefern, warum das in der Konstellation im Sommer von diesem Umbruch, der letzten Sommer war, jetzt kommt wieder ein Umbruch, warum das soll das besser werden? Ich habe leider gar keinen Ansatz.
Ich erinnere mich gut, als Roland Wirkus kam. Das war ja das Ende der Saison 21/22, als man dann sagte, ja, er hat jetzt nicht die größten Vorschusslorbeeren, weil es war eine überraschende Entscheidung, aber wir müssen ihm natürlich die Zeit geben im Sommer. Richtig, war ich dann auch bereit zu. So, dann ging es mit Farke gut los. Und es wurde immer schlechter, aber man hat sich gesagt, ja gut, einen Freischuss hat er vielleicht und dann schauen wir mal auf den nächsten Sommer. Den Winter als Transferperiode, den kann man dann schon komplett rausrechnen, weil sich offenbar intern da das Ziel gesetzt wurde, wirklich gar nichts mehr zu machen. Auch etwas, was ich gar nicht verstehe, was ja Fabian, mein Podcast-Kollege, auch schon häufiger angesprochen hat. Also alle anderen, so wie du es auch eben gesagt hast, alle anderen Vereine bis auf Köln, die gezwungenermaßen nicht dürfen, sind ja aktiv in diesem Fenster, wir sind es nicht. Wie auch immer, auf jeden Fall, der Sommer dann noch mit dem zweiten Wirkus-Trainer sozusagen, den musste man ihm auch noch geben, aber jetzt, einen dritten Sommer, das sehe ich bei aller Liebe nicht. In welchem Verein würde man denn in so einer Situation, nach einem solchen Downfall in so kurzer Zeit, wirklich noch an dieser Person festhalten? Das kann nicht mehr weitergehen. Seit 2 Jahren ist im Prinzip klar, dass er eine Fehlbesetzung ist, also wir haben es von Anfang an gesagt. Und die meisten haben sich dann vielleicht auch ein bisschen blenden lassen von diesen Verlängerungen. Die musste man ihm auch zugestehen. Das war auch gut in der Phase und es war auch wichtig zum Beispiel, dass man Hofmann ein Jahr später dann erst für 10 Millionen zumindest noch verkaufen konnte. Alles gut. Aber ich war immer ein großer Gegner von diesem Don Rollo und den Rollo-Kocht-Memes, weil ich mir gedacht habe, klar, jetzt haben wir ihm zu huldigen, sage ich jetzt mal. Das waren gute Aktionen, aber wenn man gute Aktionen von einem Sportdirektor hätte, würde man nicht in erster Linie dann zu solchen Memes greifen. Ich glaube, das ist auch immer so eine Handlung von irgendwie ist der so ein bisschen antiquiert, ein bisschen anders, so ein bisschen kultig, den nehmen wir nicht ganz ernst. Und das war mir immer ein Alarmsignal. Weißt du, was ich meine?
100 Pro, das Problem fängt ja schon an, dass man den Mann Rollo nennt. Also es tut mir leid, aber es ist ja so. Und uns fehlt halt komplett die Autorität, ne, nach außen. Du hast halt keine Autoritätsperson, ich sag's jetzt. Auch wenn Max Eberl in den letzten Jahren viel Mist gebaut hat, auch bei unserer Borussia. Das war aber noch jemand, der dich nach außen präsentiert hat, der eine gewisse Autorität hat. Über Rollo machst du dich ja teilweise mit diesem Don Rollo, Chefkoch Rollo, auch so ein bisschen amüsant, weil es halt, ja, es klappt doch durch und durch, darüber müssen wir nicht reden, so, aber es ist halt dann eher, ja, wie du sagst, dann ein Meme geworden, ne? Und ich habe auch, wie gesagt, als Fan, es entsteht ja als Fan auch eine gewisse Fantasie, boah, da kommt jetzt ein Honorar, da kommt jetzt ein Schwanscherer, das ist der neue Lewandowski gefühlt, so, die Hoffnung machst du dir ja als Fan, ne? Und du hoffst natürlich immer das Beste, nur ist es halt, ja, einfach auch komplett gescheitert. Und gerade in der Kommunikation, was das A und O ist mit den Fans, sind wir ja eine komplette Katastrophe. Also das geht, also ein Schmadtke kommt, der soll, da steht auch, ich habe mir diese Antritts-PK beziehungsweise dieses Antrittsschreiben nochmal durchgeguckt, da steht Öffentlichkeitsarbeit. Ich weiß nicht, wie viele Interviews der Mann in seiner Zeit bei Borussia gegeben hatte, sagst, er muss ihn einarbeiten. Jetzt hört man, er wurde degradiert. Und was ich habe mich mit vielen Ex-Spielern auch unterhalten, die bestätigen mir durch die Bank, dass Wirkus ein ganz, ganz schwieriger Typ ist. Die bestätigen mir durch die Bank, dass Schmadtke eigentlich ein guter Mann ist, der viel, viel will, aber nicht darf, und das bei vielen sauer aufgestoßen ist im Verein, dass er dann viel gefordert hat, viele Ideen hat. Die sagen mir wirklich, und da muss ich mich wahrscheinlich auch bei Nils Schmadtke, wenn man meine Folgen verfolgt, entschuldigen. Ich glaube einfach, dass das nicht gewollt ist, dass da einer wirklich ambitionierte Ziele ausgibt und neue Ideen reinbringt. Und das ist ein katastrophales Problem. Ja, und über die Kommunikation werden wir wahrscheinlich jetzt auch noch sprechen, ist absolut, ich habe sowas noch nie erlebt, gar nicht.
Guter Punkt mit Schmadtke, weil den habe ich mir auch einfach als Namen hier auf meine Notizzettelliste geschrieben, weil ich unbedingt kurz zumindest über ihn sprechen wollte. Und du hast es jetzt gut eingeleitet, denn also es geht jetzt viel durch die Medien, und tatsächlich ist unser Stand hier im Pfostenbruch auch, dass das schon stimmt, ne? Also in welcher Dramatik auch immer, aber dass da eben, ja, Nils Schmadtke auch aus weiten Teilen der Kaderplanung rausgezogen ist, quasi, er ist nicht mehr daran beteiligt. Und wenn man sich das anschaut, Nils Schmadtke im Porträt, berichtet Borussia Mönchengladbach in einem kurzen Text am 6. Juni 2023 in der Sommerpause. Bei Borussia möchte Schmadtke mithelfen, die komplexen Arbeiten im Bereich der Kaderplanung, da ist er jetzt kein Faktor mehr, Teamkommunikation und Öffentlichkeitsarbeit weiterzuentwickeln. Also saß er in irgendeiner PK jemals? Ich glaube nicht. Das letzte Mal, dass ich wirklich ihn habe kommunizieren hören, das muss man ihm hoch anrechnen, war in Saarbrücken vorm Spiel, bei dem Nachholspiel, als wir da im Block standen, da hat er mit den Ultras gesprochen, da war er mal am Zaun und hat da mal den Weg der Kommunikation gesucht. Aber Öffentlichkeitsarbeit, da ist er von Anfang an kein Faktor gewesen, das könnte man ja noch, ja, am Ende so sagen, dass er das jetzt irgendwie auch Seoane bewusst überlassen will, dass Seoane vielleicht auch gar nicht will, dass da noch jemand anderes sitzt, alles fein. Aber ich meine, der Mann kommt aus dem Scouting und er war Leiter Scouting beim VfL Wolfsburg und er ist jetzt quasi in die Kaderplanung nicht mehr involviert. Also im Prinzip ist das jetzt schon eine Lame Duck, und wenn Wirkus weiter natürlich in diesem Verein bleibt, wird Schmadtke über den Sommer hinaus kein Thema mehr sein. Und wenn er nicht gegangen wird, dann wird er selbst gehen. Ist ja logisch.
Unterschreibe ich eins, 100%. Also das kannst du dir eigentlich, diese Personalie Schmadtke, kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Der wird eingestellt, sagst, okay, wir arbeiten den jetzt ein Jahr ein, und jetzt ist er komplett enteiert, ne? Also das ist ja, das kann man sich wirklich nicht ausdenken. Und das unterstreicht ja eigentlich so ein bisschen, dass mit Wirkus nicht gut Kirschen essen ist, ne? Also mit Daniel Farke ging's, das war ja, Daniel Farke kam ja in dem Überhype, so ein sehr, sehr eloquenter Trainer, kann gut reden, ne? Das haben wir dann auch viel, viel gesehen, hat sich dann aber leider auch sehr, sehr schnell abgenutzt, aber da war das Tischtuch zwischen Wirkus und Farke ja komplett zerschnitten am Ende. Und ich befürchte mittlerweile auch, dass das mit Seo, also ich sehe keine Einheit Seoane Wirkus, so, die reden zwar immer alle von einem Umbruch, es gibt diese Up and Downs, das gehört zum Prozess, das ist alles das Gleiche, aber ich sehe auch keine Einheit Wirkus Seoane und vor allen Dingen auch keine Einheit Wirkus Schmadtke. Und wenn das in der Form weitergeht, dann gerade uns spätestens nächste Saison, Gott, wenn nicht sogar diese Saison noch.
Gutes Stichwort auch Umbruch, wollte ich auch mit dir drüber sprechen, denn das wird ja auch mantraartig angeführt seit Anfang der Saison. Jetzt hat das Jonas Omlin auch wieder angeführt, gestern im Field-Interview, kurz nach dem Spiel bei Sky. Erstmal gut, dass er sich stellt als Kapitän, und du hast auch schon die Vorzeuge von Omlin angesprochen, als er Thüram da so ein bisschen in den Senkel gestellt hat im Training, ne, und da ein bisschen was aufgeweckt hat, und ich glaube, das ist schon ein Führungstyp, ne, aber ist natürlich für ihn jetzt auch eine ganz, ganz schwierige Situation, da jetzt reinzukommen, und Seoane begründet das damit, dass man ihn natürlich dann auch ranführen muss, aber ist natürlich auch schwierig, und das würde ich schon hinterfragen, ob man das in so einer Situation tun sollte, weil Nicolas ja wirklich voll im Saft ist und auch gut gespielt hat und es in erster Linie jetzt darum gehen sollte, dass wir Punkte holen, und Omlin hat die Punkteholwahrscheinlichkeit gestern nicht gesteigert, wie auch immer. Das Wort Umbruch ist aber ein Triggerwort, und ganz ehrlich, ich bleib dabei, Buschi. Dieses mantraartige Umbruchsgelaber von unserer sportlichen Führung ist, das ist ja unbestritten das Gegenteil von Erfolgshunger und Gier. Und das ist letztlich eine Worthülse, die natürlich der Mannschaft auch als potenzielle Entschuldigung dienen kann, die sich so einbläut, da gehen andere Vereine einfach gieriger mit um, mit so einer Phase, wo man was Neues aufbauen kann. Umbruch hat für mich, trägt für mich immer sowas Kleinmachen in sich und so. Und ich halte es für kontraproduktiv. Und das ist ja jetzt immer noch drin. Und jetzt sollte es eigentlich nicht mehr um Umbruch oder kein Umbruch gehen, sondern um Bundesliga oder zweite Liga.
Vor allen Dingen ambitionsloser Umbruch. Also bei uns ist es ja wirklich so, solange wir nichts, da wurde sich ja die ganze Saison mit geschmückt. Wir haben nichts mit dem Abstiegskampf zu tun. So, das war immer so das Minimalste, was noch gibt. Mal gucken, ob das in den nächsten Wochen auch so ist. Oder kommen wir ja vielleicht noch zu. Ob wir wirklich mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben. Aber ich hab gestern in den Kommentaren bei mir unter einer Folge gelesen, ein Frankfurt-Fan hat kommentiert, und der hat es für mich absolut passend beschrieben. Frankfurt hatte auch einen Umbruch, nur Frankfurt hat einen Umbruch mit Ambitionen vorangetrieben. So, sie wollten trotzdem international spielen, sie wollten trotzdem einen einstelligen Tabellenplatz haben. Und da war immer ein ambitioniertes Umfeld bei Eintracht Frankfurt. Und bei uns ist es halt so, wir haben überhaupt gar keine Ambitionen mehr. Hauptsache erstmal nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und damit hast du überhaupt keinen Druck in der Mannschaft, keine sportlichen Zwänge. Das, wie gesagt, es läuft im ganzen Verein so dahin. Und worst case wäre dann wirklich, wenn wir diese Saison noch in den Abstiegskampf kommen. Ne? Und es ist einfach ein Freifahrtschein, dieses Wort Umbruch. Und das ist seit Roland Wirkus da ist, sind wir im Umbruch.
Sprechen wir über die Lage der Liga. Zum Aufnahmezeitpunkt sind es 8 Punkte Vorsprung auf Mainz, die 0-0 in Leipzig spielen, übrigens eine Top-Chance hatten in der Nachspielzeit und fast sogar noch einen Elfmeter bekommen hätten. Es sind noch 7 Spieltage, Köln und Mainz mit machbaren Heimspielen. Das ist so der Eindruck beim Blick auf das Restprogramm. Köln spielt natürlich heute noch zum Aufnahmezeitpunkt in Augsburg. Also es könnten auch nur noch 7 Punkte Vorsprung auf den 16. Platz sein nach dem 27. Spieltag. Fazit, ich mache mir große Sorgen, dass wir in 2 Wochen spätestens den Vorsprung fast komplett verspielt haben, weil gerade beim Blick auf Mainz, die spielen jetzt gegen Darmstadt, gegen Hoffenheim, 2 Heimspiele, wir bei unserem Gegenteil von Lieblingsgegner Wolfsburg auswärts mit neuem Trainer, mit Hasenhüttl, die haben jetzt gewonnen nach 11 Spielen ohne Sieg, und dann gegen Dortmund, da habe ich fast noch mehr Hoffnung, muss ich sagen, weil das so eingebettet ist in die Atletico-Wochen beim BVB. Aber sei es drum, wenn wir da, und das ist nicht unrealistisch, mit 0 Punkten rausgehen und Mainz beide Spiele gewinnt, dann sind es noch 2 Punkte Vorsprung und dann noch 5 Spiele zu gehen. Das ist für mich ein Szenario, das halte ich nicht für ausgeschlossen.
Und dann fahren wir nach Hoffenheim auswärts. Da sehe ich auch, also wie gesagt, gestern habe ich so gesagt und ich sehe das heute noch genauso. Ich sehe kein Szenario tatsächlich aktuell, wie wir in Wolfsburg Punkte holen sollen. Neuer Trainer, eine heiße Mannschaft, gestern mit 2-0 in Bremen, auch wenn es nicht überragend war, gewonnen. Ich sehe da aktuell wirklich, und das kommt aus meinem Mund, der immer als großer Optimist dargestellt wird, ich sehe da aktuell wirklich kein Szenario, dass wir in Wolfsburg gegen so eine Mannschaft, die widerstandsfähig sein wird, punkten sollen. Dortmund zu Hause könnte vielleicht, ja, sehe ich aktuell auch noch nicht. Und in Hoffenheim wird es auch hart. So, und dann kommt ein ganz, ganz entscheidendes Spiel gegen Union Berlin, Heimspiel. Sollten die 3 Spiele wirklich, glaube ich, in die Grütze gehen, können wir gerne mal gleich auch noch darüber reden. Das Gedankenspiel könnte ich mir vorstellen, dass Roland Wirkus dann auf die Idee kommt, einen Feuerwehrmann noch zu holen.
irgendwann muss er auch diese Idee zumindest erwägen und dann auch umsetzen. Also wenn wir in 2 Wochen wirklich mit 0 Punkten da stehen und Mainz beide gewonnen hat, davon hängt einfach viel ab. Und auch Köln, wie die spielen jetzt gegen Bochum dann zu Hause nach dem Augsburg-Spiel und in München. Also im schlechtesten Fall aus unserer Sicht würde ich sagen, holen sie aus diesen 3 Spielen 2 Siege und dann sind auch die in der Verlosung, dann ist wirklich alles drin. Dann gibt es wirklich nicht nur den Relegationsplatz noch, auf den man rutschen kann, sondern auch noch einen direkten Abstiegsplatz. Und dann ist irgendwann die Situation, dass auch die Mechanismen des Geschäfts selbst in Mönchengladbach greifen. Da greifen sie immer ein bisschen später. Aber, also, welche Option bliebe denn da noch? Weil Wirkus dann auszutauschen, ändert ja an der Lage für die Mannschaft in der akuten Situation nichts. Also, dass es über den Sommer hinaus nicht weitergehen darf, ist klar. Und am besten würde sich jetzt jemand anderes schon mit der Kaderplanung für 24, 25 beschäftigen. Aber das halte ich aktuell für unrealistisch. Also die Mechanismen greifen ja dann doch eher auf der Trainerebene. Und Wirkus ist jetzt ja, das haben wir jetzt schon gelernt, auch keiner, der jetzt komplett nibelungentreuenartig an seinem Trainer festhält. Also bislang hat er auch 2 ausgetauscht, muss man auch mal so klar sagen. Das ist schon ein krasser Track Record. Und dann reden wir vielleicht über Lucien Favre als Feuerwehrmann. Vielleicht macht er das auch. Und das ist mein Szenario, was ich gar nicht für komplett ausgeschlossen halte, dass wir in 2 Wochen über ihn reden, dann noch ein 3. Spiel in den Sand setzen. Er dann wirklich kommt. Vielleicht dann aber auch nur für die letzten Spiele, weil er langfristig keinen Bock mehr hat. Vielleicht kommt auch irgendjemand anderes. Aber wir werden definitiv diese Diskussion haben. Da kann Wirkus noch so oft sagen, er geht mit Seoane in die Saison, in die nächste Saison. Irgendwann wird das gar nicht mehr Thema sein, weil wir gar nicht mehr die Freiheit haben, über die nächste Saison nachzudenken, weil es einfach nur noch um das sportliche Überleben in dieser Saison geht.
Ich habe wirklich gerade, wo du das erzählt hast und Wirkus dann, also wenn Favre dann kommt und das geht dann gut und Wirkus dann trotzdem über den Sommer weitermachen sollte, dann kriege ich Aggression. Das löst bei mir irgendwas innerlich aus, wo ich aufkoche. So, also klar, ein Sportdirektor, Sportvorstand, Sportdirektor, die hätten eigentlich spätestens jetzt schon längst ausgetauscht werden müssen, weil jetzt muss der Kader geplant werden für die kommende Saison. Du kannst gar nicht nach der Saison sagen, okay, Wirkus raus, Schmadtke raus, wir holen jetzt, keine Ahnung, Spischer, Stranze, wen auch immer, Runert, keine Ahnung, Mislintat, wer da auf dem Markt ist, obwohl der geht zum BVB und gibst den dann, keine Ahnung, 30 Millionen, stell den Kader jetzt mal flott in 2 Monaten zusammen. Das wird nicht funktionieren. Ne? Die guten Transfers machst du immer. Wahrscheinlich sogar noch vor der Sommertransferperiode, dass da alles glatt ist. Ne? Und das grault mir wirklich vor den nächsten Wochen. Ich hab da massive Angst und ich glaube, das ist Heimspiel gegen Union Berlin. Ich glaube, wir spielen noch zu Hause, also gegen Dortmund, Union Berlin, Frankfurt. Und dann haben wir noch am letzten Spieltag unseren Auswärtstanz in Stuttgart. Und
Und Bremen haben wir jetzt noch vergessen, Bremen, drittletzter Spieltag, ne? Das ist noch ein Auswärtsspiel.
Ja. Bremen, Auswärtsspiel, aber ja, in der aktuellen Konstellation graut es mir wirklich davor. Und Wirkus muss, wenn du nach der Saison auf Platz 15 stehst und hast mit Ach und Krach die Liga gehalten, muss Wirkus weg. Also es ist bei aller Liebe. Also ich sag's jetzt auch gerade raus, der muss weg. Also und für mich muss sich auch massiv was an der Kommunikation tun und verantwortlich ist nun mal im Sportvorstand für die Kommunikation Markus Aretz und auch der hat seine Rolle absolut verfehlt. Das sage ich jetzt hier auch im Podcast. Und für mich sind auch unsere Pressesprecher nur noch Marionetten. Ich sage es so, wie es ist. Das ist einfach der langweiligste Fußballclub, was von der Kommunikation gibt. Und das sind gerade ein Aretz steht da mit hauptverantwortlich drin, was Kommunikation angeht. Und das ist keine Katastrophe.
Bei Aretz weiß man halt wenig, was er macht. Vielleicht findet man da jetzt in nächster Zeit auch ein bisschen mehr noch raus. Aber Thema Nachhaltigkeit ist ja, glaube ich, bei ihm angesiedelt und sowas. Ne? Aber es wirkt sehr klüngelig. Es wird sehr viel auf die viel zitierte Borussia-DNA gesetzt, auch wenn es jetzt darum geht, hier einen Kaderplaner für die U23. Da wird Sven Demand aus dem Hut gezaubert, der auch schon mal bei Borussia war, also auch das, ne, das ist alles so eine Aversion gegen Externes, die ich da ausmache. Und bei der Personalie Wirkus hat ja das auch eine Rolle gespielt. Ich meine, wir erinnern uns alle daran, wie er vorgestellt wurde, ne, dass man dann irgendwie nach, ja, dreimaligem Hin- und Her-Tüfteln, wer es denn machen könnte, doch festgestellt hat, der Beste ist doch bei uns in den eigenen Reihen. Und das ist dann auch eine Kultur des sich einen schlanken Fuß machens. Und bei Virkus muss man jetzt einfach festhalten, nach 2 Jahren, die Fußstapfen sind viel zu groß von Eberl, seine Erfahrung auf so einer Position viel zu klein. In keinem anderen Verein, bin ich davon überzeugt, wäre er in dieses Amt gespielt worden, aber es gibt ja ein so großes Machtvakuum bei Borussia und eine Aversion eben gegen diesen externen Einfluss, weil dann ja vielleicht auch einige Positionen hinterfragt würden, sodass Virkus diese Chance aus seiner Sicht ja auch nutzen musste. Dass es so weit gekommen ist, grenzt an Irrsinn und ist das eigentliche Problem. Ich mache ja Virkus persönlich gar keinen Vorwurf. Den Job, den hätte ich auch genommen. Ne? Aber in den 2 Jahren haben wir jetzt auch letztendlich einen Schlingerkurs der fußballerischen Identität erlebt. Hütter-Umschaltfußball, ja, geerbt von Eberl, also Hütter. Der endet fast im Abstiegskampf. Am Ende aber kriegt man die Kurve nach diesem ominösen Stuttgart-Spiel. Es gibt nur noch eine Niederlage aus 9 Spielen und dennoch trennt man sich. So, okay, kann man machen. Kann man vielleicht einmal machen. Dann wird komplett umgeswitcht auf den Ballbesitzfußball von Farke. Es geht sehr gut los, wird aber immer schwächer und irgendwann unerträglich. Seoane, von allem ein bisschen Fußball, so ist er vielleicht am besten zu beschreiben. Pragmatischer Ansatz, per se gut, lässt sich mit dieser Mannschaft aber offenbar nicht umsetzen. Oder er kann es nicht, sodass wir doch jetzt oder realistischerweise über diesen Feuerwehrmann wirklich irgendwann sprechen, wenn in den nächsten 2 Wochen nicht ein Wunder passiert. Wenn es soweit kommt, trägt daran Virkus die Hauptschuld, dass Virkus überhaupt in diesem Amt ist. Das ist natürlich nicht seine Schuld. Und trotzdem, das ist einfach ein großes Gesamtgebilde Borussia Mönchengladbach, was so nicht mehr zeitgemäß ist.
Absolut. Kann ich dir nur beipflichten. Also ich hatte ja mal mit Ilja Benisch vor einer Woche oder zwei ein Gespräch. Er sieht das alles so ein bisschen schon auch, lass mal Virkus Schmadtke machen, so in der Richtung. Ne? Aber er weiß auch nicht, ob es richtig ist, aber er sieht das mit der Kommunikation genauso wie wir.
Zusammen machen die beiden ja offenbar nichts mehr, ne?
Genau. Und dann, was man sich halt wirklich nicht vorstellen kann, der hat halt wirklich Virkus die Jugend, alles, was ich höre, richtig vor die Wand gefahren, so da keinen guten Job gemacht. Dann wird der Sportdirektor und wird aus irgendwelchen Gründen zum Sportvorstand befördert. Ne? Das kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Das kannst du dir wirklich nicht ausdenken.
Und jetzt haben wir eben auch den Verein als Ganzes angesprochen oder sehen dahin natürlich auch die Verantwortlichkeit dafür, dass Virkus in dieses Amt überhaupt gekommen ist. Und da muss man sich jetzt auch nochmal vor Augen führen. Hans Meyer hat Sport1 ein Interview gegeben. Und ich fand da mehrere Sachen sehr interessant. Er hat auch sicherlich gute Sachen analysiert und hinterfragt, wo man sich dann auch fragen muss, warum geschieht das offenbar erst oder zumindest öffentlich erst nach seiner Amtszeit? Vielleicht war das sonst auch nicht so gewollt, weil ansonsten hätte man ja vielleicht auch mal solche Gedanken einfließen lassen können. Wurde offenbar nicht gemacht. Spannend finde ich folgenden Abschnitt. Hans Meyer sagt, ich habe das im Präsidium bei Borussia auch nicht völlig umsonst gemacht. Ich war immer dabei, unter anderem bei den vielen internationalen Spielen und hatte die Befriedigung, dass meine Eitelkeit auch noch bedacht wird. Und ich hatte als 4. Präsidiumsmitglied für all das gar keine Tagesverantwortung. Ich bin stolz auf den Fußball, der in dieser Zeit größtenteils gespielt wurde. Aktuell befinden wir uns leider in einer komplizierten Situation, die hoffentlich in absehbarer Zeit positiv gelöst wird. In meinen Augen lässt dieser Abschnitt viel tief blicken, weil er im Prinzip durchblicken lässt, ja, dass er im Prinzip da so einen Grüß-August-Job hatte und im Prinzip damit seine Eitelkeit befriedigt hat. Also wirklich große Ehrerweisung für Hans Meyers Job bei Borussia Mönchengladbach als Trainer. Und er hatte sicherlich auch noch zur Amtszeit zu Beginn seiner Präsidiumszeit noch ein bisschen mehr Einfluss vielleicht auch und hat ein bisschen mehr seine Meinung durchblicken lassen. Aber für mich ist das ein Eingeständnis dessen, dass er im Prinzip da nichts mehr gemacht hat.
Ja, ich kann, was soll ich dazu jetzt noch sagen? Es ist halt der Eindruck, der halt, ja, nach außen vermittelt wird. Es ist, ich bin da einfach nur sprachlos. Im Endeffekt ist es herrlich. Also wäre es eine Comedy-Show, ist wirklich herrlich, aber leider ist es halt bittere Realität, ne, dass du da ja einfach so Leute sitzen hast, deren Eitelkeiten befriedigt werden, aber sportlich eigentlich scheißegal ist. So. Also, ja, ich kann dazu nichts sagen.
Und wenn das tatsächlich auch in anderen Positionen so ist, dann und ist dafür so spricht einiges, dann haben wir ein riesiges Problem.
Ja, 100 Pro, aber das wird so sein. Bin ich mir zu 1000% sicher.
Wolfsburg, zum Abschluss dieser Folge. Du hast schon deine Hoffnungslosigkeit hier kundgetan. Ich würde dir zumindest in einem Punkt widersprechen, als dass ich nicht glaube, dass Wolfsburg jetzt super resilient ist und dass da jetzt Hasenhüttel-Effekt so riesengroß ist, dass sie jetzt plötzlich eine Serie starten. Deswegen sage ich, Vielleicht ist es sogar ganz gut, dass sie in Bremen jetzt schon gewonnen hatten, dass jetzt dieser Trainerwechsel nicht erst jetzt nach diesem Spiel kam und wir zumindest da irgendwie einen Punkt mitnehmen, weil zur Wahrheit gehört jetzt zumindest dazu, dass wir anders als unter Hütter und Farke uns selten jetzt haben abschlachten lassen, dass wir sehr viel mehr unentschieden spielen, dass wir jetzt wenig auch so komplette Negativserien haben. Das würde am Ende bedeuten, dass wir irgendwie die Liga halten über so eine Eichhörnchen-Taktik und es wäre gut, wenn wir in Wolfsburg damit anfangen, weitermachen. Also vielleicht springt auch da ein Punkt bei rum. Das mag ich gar nicht ausschließen.
Würde ich mir absolut wünschen sogar. Also im Endeffekt, jeder Punkt ist jetzt gern gesehen, weil eins wollen wir, glaube ich, alle nicht, dass unsere Borussia in die zweite Liga geht. Ich will nicht in die zweite Liga, auf gar keinen Fall. Also bei der Besetzung da in der zweiten Liga, auch wenn Schalke massiv im Abstiegskampf ist, da sind wir Schalke, Hertha, mal gucken, HSV, da wirst du so viel Konkurrenz haben und wir sehen es doch am HSV. Wie lange sind die jetzt schon in der zweiten Liga? 5, 6 Jahre, so in den Dreh?
Es ist das sechste Jahr,
das laufende Jahr. Und es wird wahrscheinlich noch ein bisschen was dazukommen. Also ich will das nicht und deswegen würde ich mir einen Punkt in Wolfsburg von Herzen wünschen, ganz klar. Aktuell ist es für mich noch schwierig, dran zu glauben, aber vielleicht mit Player und Trancherer wieder in der Startelf könnte es eventuell noch was werden.
Ja, Seoane hat gesagt, dass er sie gestern eigentlich schon zu früh reingebracht hat, aber man brauchte sie eigentlich, lässt auch tief blicken bei 0-3. Ne? Also man muss sie einfach jetzt über Spielpraxis ranführen, das hat er so erklärt. Ich kann es in beide Richtungen irgendwie nachvollziehen. Also ich hätte es nachvollziehen können, wenn man gesagt hätte, ja, bei 0-3 braucht man sie auch nicht mehr bringen. Oder dann eben noch später als gedacht. Andererseits, ja, bei 0-3 ist natürlich dann vielleicht auch so ein bisschen die Gefahr niedrig, dass man da nochmal in einen ekligen Zweikampf rauscht, weil Freiburg auch nicht mehr machen muss, als es braucht und sie haben einfach nochmal eine halbe Stunde Platzzeit. Also so kann man es sicherlich auch sehen, wie es letztendlich jetzt auch gemacht hat. 17.30 Uhr am Sonntag, also es ist ein Tag mehr als üblich dann auch Zeit, um da vielleicht bei Plea Cvancara schon ein Startelfmandat hinzukriegen. Ich glaube es ehrlich gesagt noch nicht. Ich glaube, da reden wir eher über Dortmund dann eine Woche später. Danach dann Hoffenheim, das ist der Dreierblock, den wir auch intensiv besprochen haben. Dann ist am 22. April nach Hoffenheim 4 Spieltage vor Schluss eine Mitgliederversammlung unter ganz, ganz besonderen Vorzeichen, wenn bis dahin sich dieser sportliche Abwärtstrend verfestigt und wenn die Tabellensituation dramatischer werden würde. Viele Fragezeichen auch in Bezug auf die Wahlen. Haben wir jetzt in der letzten Folge ausführlich drüber gesprochen, über die Strukturen bei Borussia, werden wir auch jetzt weiterhin machen in den nächsten Wochen, denke ich. Erstmal da die interessante Entwicklung, dass das Fohlen-Echo jetzt die neuen Kandidaten für den Aufsichtsrat explizit vorstellen möchte. Auch da ist die Kommunikation einfach total windschief gelaufen. Das ist einfach schwach. Die Ultras haben ja in ihrer Blockflöte schon beim Köln-Heimspiel angekündigt, da einen Fragenkatalog zu schicken und den dann auch zu veröffentlichen, also die Antworten, das lässt man jetzt bleiben, weil eben jetzt das Fohlen-Echo sich auf dieses Thema gesetzt hat, aber das muss von Anfang an passieren. Das kann nicht sein, dass sich der Verein da treiben lässt. Das ist so offensichtlich, dass man da mehr machen muss, als diese Namen in der Einladung einfach aufzuschreiben, wo dann jeder ergoogeln kann, was hinter den Leuten steckt, mehr oder weniger gut. Also das ist einfach auch da wieder schwach und damit schließen wir jetzt im Prinzip auch den Kreis zu viel Kritik, die es in dieser Folge gab. Buschi, vielen, vielen Dank an dieser Stelle und ich hoffe, wir hören uns in Zukunft weiterhin nur als Erstligist. Borussia braucht diesen radikalen Personalumbau als Erstligist und nicht erst in der zweiten Liga.
Ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und was wir vor allen Dingen brauchen, ist wieder eine Einheit zwischen Fans und Verein, weil wenn wir sehen es immer mehr bröckeln, glaube ich, in den letzten Wochen und die Fans haben der Mannschaft und dem Verein wirklich vor der Saison ganz, ganz viel Kredit gegeben und ja, man sieht mittlerweile, es ist alles verspielt.
Und hoffentlich das nicht im Fiasko. Also wir machen uns große Sorgen um Borussia Mönchengladbach. Buschi, vielen, vielen Dank und euch da draußen vor allen Dingen fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank. Schreibt uns an info@pfostenbruch oder bei Twitter sind wir auch immer erreichbar für Fragen, Kritik, Anregungen. Wenn es euch gefallen hat, wenn dieser Podcast euch gefällt, hinterlasst gerne die 5 Sterne und wir hören uns dann auf jeden Fall in einer Woche wieder nach dem Wolfsburg-Spiel, wenn bis dahin nichts Weltbewegendes rund um Borussia passieren sollte. Macht's gut. Ciao, ciao.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.